Muss ich was? Ah, ich muss lauter sprechen. Ich verstehe. Ja. Ja, ich bin jetzt noch ganz bewegt von diesem Lobpreis und was darin alles zum Ausdruck kam. Unsere Liebe zum Herrn, unsere Dankbarkeit, unser Staunen über seine Größe, über seine Barmherzigkeit und über seine Macht, die alles Dunkle vertreibt. Und in meinen letzten Zeilen habe ich mich einmal mehr daran erinnert, warum ich heute hier bei Ihnen bin, warum ich heute vor Ihnen stehe. Denn letztlich stehe ich heute hier vor Ihnen und spreche zu Ihnen und darf heute predigen, weil ich glaube, dass die größte Auflehnung gegen Gott, die größte Verachtung, die man Gott entgegenbringen kann und die heute täglich entgegengebracht wird, unserem Herrn und unserem Schöpfer, die Tötung eines wehrlosen, unschuldigen, hilflosen, ungeborenen Kindes ist. Das ist die größte Auflehnung gegen seinen Willen, die ich mir vorstellen kann. Das ist die größte Ablehnung, der größte Widerspruch, den man Gott entgegenbringen kann. Das glaube ich, das ist meine Überzeugung und deswegen bin ich heute hier. Und Sie können sich vorstellen, bei allem, was wir in unserer Beratung jeden Tag erleben, insbesondere was wir lesen, was wir hören und so weiter, einen umtreibt, einen keine Ruhe lässt und man sich immer wieder fragt, warum dieses Massenphänomen, warum 75 Millionen Abtreibungen auf der Welt jedes Jahr, warum? 75 Millionen, stellen Sie sich das vor, das sind Statistiken, die ein Institut in New York, das Guttmacher-Institut, die tragen diese Zahlen zusammen und da steht dann eine Zahl 75 Millionen und man kann es eigentlich nicht fassen. Und in einem Land wie Deutschland, in einer Zeit, in der es uns so gut ging, jedenfalls wirtschaftlich wie nie zuvor, auch hier in diesem Land enden über 100.000, mindestens 100.000 Schwangerschaften nicht mit der Geburt eines Kindes, sondern mit einer Abtreibung. Und man fragt sich, warum? Und immer wieder frage ich mich, warum? Weil wenn man beantworten will, die Frage, wie man das ändern kann, wie man helfen kann, wie man die Liebe geben kann, die dieses Ja zum Leben möglich macht, das so Not tut in unserer Zeit, dann fragt man sich natürlich nach der Ursache. Warum ist das so? Und es gibt eine ganze Reihe von Ursachen. Also es gibt keine monokausale, einzige Erklärung, die das ganze Phänomen fassen könnte. Es sind einfach viele Gründe. Da gibt es diese radikale Autonomie, die wir heute, die viele Menschen eben heute leben wollen, diese totale Ablehnung eines anderen Willens über mein Leben, also dieses totale letztlich selbst sogar bestimmen wollen und können, was gut ist und was böse ist, letztlich selbst wie Gott zu sein. Das ist das eine. Das andere ist dieses radikale Wohlbefinden, dieses totale Wohlbefinden, das man haben will. Also man will nichts, was einen stört. Man will kein Nein akzeptieren, aus keiner Richtung. In letzter Zeit aber befasse ich mich vor allen Dingen gedanklich und im Gebet mit einem dritten Strang, der, glaube ich, sehr, sehr bedeutend und machtvoll ist in diesem Zusammenhang. Und das ist der Mangel an Hoffnung. Der Mangel an echter Hoffnung. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dreimal Hoffnung. Ich möchte heute über die Hoffnung sprechen. In einer Zeit, in der sich ja Angst und Pessimismus und Hoffnungslosigkeit also fast schon wie eine Epidemie ausbreitet und alle lähmt, also wir gucken auf die Veränderungen des Klimas, wir sehen auf wirtschaftliche Veränderungen, wir sehen so viele Probleme in unserem Land, die uns beinahe paralysieren, also als ob der Weltuntergang unmittelbar bevorstünde. Es herrscht Hoffnungslosigkeit. Wie viel, Hand aufs Herz, wie viele Menschen begegnen Ihnen, wie viel kennen Sie, die hoffnungsvoll auf die nächsten 10 Jahre in unserem Land blicken? die sagen würden, in 5 Jahren, in 10 Jahren, nächstes Jahr geht es uns bestimmt besser als heute. Sind wir glücklicher, sind wir zufriedener, sind wir erfüllter als heute? Ich habe das Gefühl, dass sich Hoffnungslosigkeit über das ganze Land legt, über unsere gesamte Gesellschaft, über unsere Kultur, dass wir nicht nach vorne gewandt sind, sondern eigentlich nur Angst haben, das zu verlieren, was wir heute noch haben. Und ich kann Ihnen sagen, in der Schwangerschaftskonfliktberatung merkt man jeden Tag, was ganz konkret diese Hoffnungslosigkeit bedeutet. Verstehen Sie? Da, wo eine Frau Ja sagen muss zu einem Kind, das statistisch gesehen noch 82 Jahre lebt, da geht es ja um die Frage, kann ich dieses Kind, soll ich dieses Kind, darf ich dieses Kind überhaupt in diese Welt hinein zur Welt bringen? Das heißt, wir merken jeden Tag in unserer Beratung, dass dieser ganze Negativismus, dieser ganze Pessimismus, diese ganze Hoffnungslosigkeit im Kern ganz real eine Frage von Leben und Tod ist. Wir haben Frauen, die sind im Schwangerschaftskonflikt, weil sie sagen, ich kann kein Kind in die Welt setzen, das CO2 ausstößt. Ich bin engagiert in der Klimabewegung, ich kann dieses Kind nicht zur Welt bringen, weil sowieso schon zu viele Menschen auf dieser Welt leben. Können Sie sich das vorstellen? Glauben Sie mir, das ist kein Einzelfall. Das ist kein Einzelfall. Wir merken also, wie diese Stimmung, die uns lähmt, ganz konkret, ganz real zu einer Frage von Leben und Tod wird. Natürlich die Angst vor wirtschaftlichen Veränderungen, künstliche Intelligenz, verliere ich meinen Job, kann ich überhaupt eine Familie ernähren als Vater in 2 Jahren mit dem Beruf, den ich erlernt habe? Verstehen Sie? Zukunftsangst, Hoffnungslosigkeit oder Hoffnung auf der anderen Seite entscheiden zwischen Tod oder zwischen Leben. Ganz real. Glauben Sie nicht, dass das nur eine Frage von Stimmung wäre. Es hat weitreichende Konsequenzen für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur, für unser ganzes Leben. Die Geschichten, die wir jeden Tag erleben, handeln natürlich von furchtbaren Missverständnissen im persönlichen Bereich. Verstehen Sie, das eine ist sozusagen der kulturelle Einfluss auf den einzelnen Menschen, wo es um eine Entscheidung geht, wo eine Schwangerschaft ungeplant, unerwartet da ist und es um die Frage Ja oder Nein geht. Gibt es diese kulturellen Einflüsse, diese äußeren, was man in der Tagesschau sieht, was man in der Zeitung liest, was man als Stimmung am Arbeitsplatz wahrnimmt. Und dann gibt es natürlich die ganz konkreten Probleme und Ursachen, die Frauen im Schwangerschaftskonflikt benennen, wenn sie sagen, ich weiß nicht, ob ich dieses Kind bekommen soll oder nicht. Und da erleben wir furchtbare Missverständnisse, bittere Enttäuschungen, Geschichten von schmerzhaften Zerwürfnissen, von dem Zerbrechen von Ehen und Familien, letztlich von der Zerstörung der Liebe zwischen Mann und Frau. Und diese Geschichten sind grauenhaft, sind schmerzhaft und sie lassen einen immer wieder wirklich zweifeln. Ja. So wie in diesem einem der letzten Lieder. Wir wissen, woher der Zweifel kommt, der uns von Gott trennt und der uns die Hoffnung nehmen soll. Ich will Ihnen einfach 3 kurze Geschichten erzählen, um das zu verdeutlichen, was ich Ihnen sagen möchte. Vor wenigen Monaten kam zum Beispiel eine E-Mail einer Frau, die 22 Jahre alt ist und schreibt, dass sie so verzweifelt ist, so traurig, so unglücklich, dass sie sich nicht anders zu helfen weiß, als sich an uns zu wenden. Sie war vor 2 Jahren schwanger, sie war damals 20 und alle um sie herum haben gesagt, das ist einfach viel zu jung. Ihr Freund fühlte sich natürlich auch noch nicht so weit und selbst sie war der Meinung, dass es zu dem Zeitpunkt einfach nicht passte und hat sich aus freien Stücken, so wie sie sagt, für eine Abtreibung entschieden. Und seit sie diesen Schritt getan hat, ist einfach nichts mehr, wie es vorher war. Sie sagt, dass sie eigentlich aus der Klinik rausgegangen ist und sich gedacht hat, oh Gott, was habe ich getan? Eine Frau, die freiwillig dorthin gegangen ist Und die jetzt einfach sagt, dass kein Tag vergeht, ohne dass sie an dieses Kind denkt. Daran, wie alt es jetzt wäre, wie es aussehen würde, welche Charaktereigenschaften es hätte. Und wenige Tage bevor sie uns diese E-Mail geschrieben hat, hat sie berichtet von einem Restaurantbesuch mit ihrem Freund und dessen Eltern. Und wo sie ein Kind gesehen hat am Nebentisch, von dem sie wusste, das ist jetzt genau so alt, wie mein Kind wahrscheinlich jetzt wäre. Und unter diesem Eindruck ist sie zusammengebrochen und ist arbeitsunfähig, hat uns geschrieben und gefragt, wo sie mit ihrem Fall und in ihrer Situation Hilfe findet. Und wir haben dieser Frau geholfen und helfen ihr weiter und beraten sie weiter. Wir erleben Geschichten, die so, ich erzähle sie Ihnen einfach. Einmal im Jahr laden wir an irgendeinem Ort in Deutschland von uns beratende Frauen ein. Sehr, sehr viele Frauen beraten wir mittlerweile über das Telefon und über das Internet, also das heißt schriftlich, über E-Mail, Korrespondenzen und so weiter. Nur noch sehr, sehr, sehr wenige kommen überhaupt in die Beratungsstellen. So kommt es, dass wir unglaublich viele Frauen beraten, die wir gar nicht sehen, die wir nur vom Telefon her kennen. Und einmal im Jahr laden wir 10 solche Frauen ein in eine Stadt irgendwo in Deutschland. Letztes Mal in Berlin im Mai, da haben wir diese Frauen eingeladen, schenken ihnen dieses Wochenende und bitten sie, Zeugnis zu geben von ihrer Geschichte, von ihrer Beratung und so weiter. Das nehmen wir dann auf und da, wo die Frau dem zustimmt, veröffentlichen wir das dann als Video so, dass unsere Unterstützer diese Videos sehen und kennenlernen können. Und das ist auch für mich so eine Zeit, wo ich einfach ganz persönlich in Berührung komme mit diesen Frauen, deren Geschichten ich oft kenne, wissen Sie, aus den Beratungsfällen, aus den Dokumentationen und so. Man ist ja dann auch irgendwie vorbereitet, man guckt sich, aha, wer kommt da? Da ist die Friederike, da ist die Ulla und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist trotzdem dann nochmal anders, wenn man die Frau sieht, wenn man ihr in die Augen sieht, und die dann nochmal mit ihren eigenen Worten erzählt, wie ihr Schwangerschaftskonflikt war. Ja? Ich denke an eine Frau, die wir zum Beispiel Emily genannt haben. Die 6 Jahre lang mit ihrem Freund zusammen war, der war bei der Bundeswehr noch in Ausbildung. Sie hat gerade den Job gewechselt, war also frisch und auf einmal, ganz frisch in dem Job und auf einmal ist sie ungeplant schwanger und wie es manchmal das Leben manchmal so spielt, fällt der Geburtstermin dieses unerwarteten Kindes genau auf den Hochzeitstag. Die haben natürlich schon, wie das ja heute ist, über Monate hinweg das reserviert, geplant, haben schon Listen, wer eingeladen wird. Die Einladungen, glaube ich, waren gerade schon in Druck gegangen und so weiter. Also, ich habe gesagt, ja, wie soll das bitte gehen? Und mein Freund ist noch in Ausbildung. Und also dann knubbelt sich alles zu einem riesengroßen Problem. Und die Frau fängt einfach an zu googeln, Abtreibung, ja oder nein? Was kostet Abtreibung? Wie funktioniert Abtreibung? Also all diese Fragen, die, wenn man sie eingibt bei Google, dann eben zu Profemina führen. Und die Frau ist beraten worden. Man hat relativ schnell sich darauf verständigen können, dass man so eine Hochzeit auch vorverlegen kann. Ja? Dass man so eine Hochzeit auch vorverlegen kann. Und so kam es dann auch. Das heißt, sie hat dann als verheiratete Frau dieses Kind entbunden, 2-3 Monate nach der Hochzeit. Die Geburt verlief problemlos. Sie spricht von einer Expressgeburt. Also es ging unheimlich schnell von der ersten Wehe bis zur Geburt des Kindes. Sie kommt nach 2 Tagen nach Hause und ihr Ehemann sagt, ihm sei jetzt leider in den letzten Tagen klar geworden, dass er sie nicht mehr liebt, dass er keine Gefühle für sie mehr hat und deswegen würde er jetzt ausziehen. Im Umfeld, im Bekanntenkreis, ja, fällt, kommt es dann sogar zu Verständnis. Also man sagt, ja, mein Gott, der liebt sie eben nicht mehr und man kann ja so jemanden nicht zwingen und so weiter. Und er lässt diese Frau und er lässt seinen Sohn, der 2 Tage alt ist, zurück. Und diese Geschichten, so wie diese eine, verstehen Sie, die haben ja einen Einfluss auf alle anderen, die das sehen. Also stellen Sie sich einfach eine andere junge Frau vor, die diese Emily kennt, die sie sieht, die ungeplant schwanger ist von ihrem Freund, die heiratet den und wird 2 Tage nach der Geburt sitzen gelassen. Wie soll denn eine junge Frau, die das beobachtet im Leben, die Ehen, die kaputt gehen, die Familien, die zerbrechen, die sehen das alles, mit welcher Zuversicht, mit welcher Hoffnung soll die denn ein Kind in die Welt bringen? Verstehen Sie? Und wenn einem das klar wird, dann wird einem auch klar, wie dankbar man sein muss, wie dankbar ich Ihnen allen sein muss dafür, dass Sie da, wo Sie sind, stehen bleiben, dass Sie ausharren, wenn es schwierig wird, dass Sie wieder aufstehen, wenn Sie gefallen sind. Das ganze Leben, das Sie tun, das Sie leben in Treue, in Beharrlichkeit, in Zuverlässigkeit, in Verantwortung und so weiter, sind leuchtende Beispiele und Zeugnisse, die diese Gesellschaft unglaublich dringend braucht. Weil wir nämlich sehen, was diese anderen Beispiele bewirken. Verstehen Sie, wie das andere Menschen in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit stört, weil sie merken, der Boden, auf dem ich Entscheidungen treffen muss, ist wie Treibsand. Treibsand, da wo ich ein Fundament bräuchte, aus Stein, aus Beton, weil ich eine Entscheidung treffen muss, die mein ganzes Leben bestimmen wird. Das ist die Situation. Deswegen erzähle ich Ihnen diese Geschichte von dieser Frau, die 2 Tage, also der Schwangerschaftskonflikt war schon lange vorbei. Ja? Aber und wenn dann so jemand zu diesem Wochenende nach Berlin anreist und sagt, ja, man sieht schon, es geht ja nicht gut und man fragt, wie es geht und dann sagt sie, ja, sie hat halt einfach wieder gemerkt, was es halt bedeutet, alleinerziehende Mutter zu sein, ja, mit einem Kinderwagen, einem Baby, ja, und natürlich noch einem Koffer, ja, es sind immer 3 Dinge, ja, man kann nicht in den Zug einsteigen, man kann keine Treppe nehmen, man kann kaum zum Aufzug, also ständig braucht man jemanden, der einem eines dieser 3 Dinge abnimmt, ja, entweder das Kind, das gerade im Arm sein will oder den Kinderwagen oder den Koffer. Und dass sie das einfach so unglaublich traurig macht. Ja? Und diese Bilder, diese Geschichten haben einfach einen ungeheuren Einfluss auf die Entscheidungen, die andere Frauen jeden Tag treffen müssen, die andere Familien jeden Tag treffen müssen. Vor 4 Wochen haben wir noch ein Video-Interview gemacht mit einer Schwangeren, die von sich aus auf uns zukam und gesagt hat, sie ist pro femina und sie ist 1000 plus so dankbar, dass sie etwas tun möchte. Sie möchte ein Interview geben, sie möchte uns bekannt machen, sie hat uns schon eine 5-Sterne-Google-Rezension gegeben und jetzt möchte sie aber noch mehr machen. Und diese Frau ist also angereist aus Hamburg, angereist nach Bayern. Und wir haben uns getroffen, haben einen Tag gemeinsam verbracht und wir haben miteinander gesprochen. Und dann hat sie nochmal ihre Geschichte eben erzählt, diesmal mit unserem Kameramann und Regisseur. Wir haben also ein kreatives Genie, der ist alles in einem. Der war dabei, hat das aufgenommen, der schneidet das dann auch und so. Wir bereiten diesen Film im Augenblick vor. Und dann hat sie mir nochmal ihre Geschichte erzählt, die ich schon kannte, und die wir auch bereits sogar einmal in einer Dokumentation veröffentlicht haben, anonymisiert natürlich, aber veröffentlicht. Und dann erzählt sie eben nochmal diese Geschichte. Die Frau war damals 34, verheiratet seit vielen Jahren mit ihrem Traummann, so sagt sie. Also sie hat vom ersten Tag, als sie den gesehen hat, gewusst, das ist der eine, sie ist mit ihm überglücklich, sie haben ein gemeinsames Kind. Und als sie zum zweiten Mal schwanger ist, sagt er eigentlich, so wie das jetzt ist, so ist es eigentlich perfekt. Er will eigentlich kein zweites. Und das zieht ja den Boden unter den Füßen weg. Ja, die sagt, Gott hat entschieden, sagt sie wörtlich, Gott hat entschieden, dieses zweite Kind, ja, das 6 Wochen dauert dieses Martyrium, dieses Hin und Her und immer wieder Streit und immer wieder Streit, bis sie sagt, ja, dann treibe ich eben ab in so einem Streit. Er reagiert darauf nicht, sagt nichts, lässt diesen Satz so stehen. Was macht diese Frau? Die schreibt einen Brief, einen Abschiedsbrief an dieses ungeborene Kind, tut das in eine Flaschenpost und fährt an ihre Lieblingsstelle an die Nordsee, um diese Flaschenpost reinzuwerfen, ja, zurückzufahren, einen Termin für die Abtreibung zu vereinbaren und den wahrzunehmen. Sie fährt 2 Stunden mit dieser Flasche an ihre Lieblingsstelle an der Nordsee. Sie sagt, das Wetter war genauso, wie sie es mag. Starker Wind, kühle Brise um die Nase. Und da ist sie an dieser Stelle, hat diese Flasche in der Hand. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Und da hat sie gemerkt, das kann sie nicht. Sie kann diese Flasche nicht ins Meer werfen. Sie will sich von diesem Kind nicht verabschieden und sie kann es nicht. Hat die Flasche eingepackt, ist nach Hause gefahren und hat zu ihrem Mann gesagt, ich kriege dieses Kind. Ich kann nicht anders, ich bekomme dieses Kind. Das sind die Geschichten, die wir jeden Tag erleben und die einen eben manchmal wirklich verzweifeln lassen, ja. Schwangerschaftskonflikte, wo man mit menschlichem Herz, nach persönlichem Ermessen sagen würde, warum hat da kein Kind Platz, ja, in dieser Situation? Warum, es gibt ja so viele Schwangerschaftskonflikte, wo man über die Gründe wirklich, wo man das verstehen kann, dass jemand auf diesen Gedanken kommt. Verstehen Sie, was ich meine? Dass man irgendwie denkt, naja gut, in der Situation ist es wirklich so, so schwierig, dass ich verstehe, dass man da wirklich hadert und verzweifelt. Ja? Und dass es dann wirklich echten Heroismus verlangt, dieses Ja trotzdem sprechen zu können. Und wir kämpfen um dieses Ja in jedem einzelnen Fall, weil es einfach nicht an uns steht, darüber zu entscheiden. Und so kommt es, dass es mir manchmal geht wie dem Propheten Habakuk. Ein sehr kurzes Buch der Propheten in der Reihe der Bücher der Propheten. Und Habakuk klagt und sagt im ersten Kapitel ab Vers 2, wie lange, Herr, soll ich noch rufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Hilfe, Gewalt, aber du hilfst nicht. Warum lässt du mich die Macht des Bösen sehen und siehst der Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung, erhebt sich Zwietracht und Streit. Darum ist die Weisung ohne Kraft und das Recht setzt sich nicht mehr durch. Ja, der Frevler umstellt den Gerechten und so wird das Recht verdreht. Das ist das Gefühl, das mich immer wieder beklemmt und das ich so gut nachvollziehen kann. Und dann kommt diese unglaubliche Antwort Gottes, der ihm direkt antwortet. Und jetzt hören Sie zu. Seht auf die Völker, schaut hin, staunt und erstarrt. Denn gewiss vollbringe ich in euren Tagen ein Werk. Würde man euch davon erzählen, ihr glaubtet es nicht. Was für ein Trost. Was für ein Trost. Zu wissen, dass unser Verstand viel zu klein ist und unser Glaube eben auch viel zu klein ist, um wirklich davon überzeugt zu sein, dass Gott jeden Tag handelt. Er vollbringt Dinge, wenn wir uns erzählen würden gegenseitig, wir nicht glauben würden. Mit wie viel Hoffnung, mit wie viel Vertrauen müssten wir eigentlich jeden Tag beginnen? Nichts, nichts dürfte uns und könnte uns erschüttern. Was für ein machtvolles Zeugnis der Hoffnung. Gott spricht, würde man euch davon erzählen, was ich jetzt in euren Tagen schon tue und ihr aber nicht seht, ihr würdet es nicht glauben. Und das ist natürlich ein ungeheurer Trost, ja, weil ich mich natürlich oft frage, wissen Sie, wir beraten die unvorstellbare Zahl, ich hätte es vor Jahren selbst nicht geglaubt, dass sowas überhaupt möglich ist, aber wir beraten tatsächlich im Jahr 260.000 Frauen. 260.000 Frauen, wir beraten diese Frauen auf Deutsch, auf Portugiesisch, auf Englisch, auf Italienisch und ab Mitte Januar auch auf Französisch. Und zwei Drittel der von uns beratenden Frauen entscheiden sich für das Leben, ein Drittel entscheidet sich für eine Abtreibung. Und glauben Sie mir, dass die Frage manchmal quälend ist, warum sich die einen dafür entscheiden und die anderen dagegen? Warum diese 33% Schwangerschaften mit einer Abtreibung enden? Dass mich das wirklich umtreibt und dass es mir immer wieder schwer fällt, das natürlich Gott zu überlassen, was denn sonst? Ja, wir können nur unser Bestes tun und die Freiheit der Menschen respektieren, die Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Es gibt keine Alternative, man muss akzeptieren. Und dann kommt dieses Habakuk-Wort ins Spiel und ich denke mir, ja, Gott wird wissen, warum. Gott wird wissen, warum. Und vielleicht ist eines unter diesen hunderttausenden Kindern derjenige, der nochmal diese Welt fundamental verändern wird. Vielleicht ist es eines dieser Zeichen, die Gott setzt und mit denen er die Welt erneuern und verändern wird. Ja. Deswegen finde ich dieses Wort so unglaublich tröstlich. Wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen hoffen. Mehr noch als hoffen, wir können eigentlich sicher sein, dass Gott wirkt und dass Gott handelt. Und zwar ganz gleich, wie dunkel und herausfordernd unsere Zeiten auch erscheinen müssen. Und diese Hoffnung ist einfach entscheidend. Hoffnung zu haben oder keine zu haben, ist entscheidend. Denn wer keine Hoffnung hat, kann nicht nur kein Ja zu seiner Gegenwart sprechen, er kann auch kein bedingungsloses Ja zu seiner Zukunft sprechen. Wenn wir Hoffnung haben, wenn wir wirklich Hoffnung haben, ertragen wir alles. Verstehen Sie? Das größte Leid, der größte Schmerz, den wir heute empfinden, hat seinen Sinn, wenn wir hoffen dürfen. Wenn wir fest glauben können, dass morgen die Dinge besser werden können, übermorgen, nächstes Jahr, in Zukunft, dann, wenn wir heimgehen zum Vater, wenn wir das wirklich glauben, ertragen wir alles. Verstehen Sie, wie machtvoll Hoffnung ist? Wie machtvoll Hoffnung ist, wirklich auf Jesus wirklich zu hoffen, lässt uns erdulden, ertragen, ausharren, beharren, treu sein. Ja. Das ist eine ungeheure Kraft. Es gibt einen fantastischen Satz von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie. Die Logotherapie ist das Fundament, auf dem wir Schwangere in Not beraten. Und er sagt, wer ein Warum zum Leben hat. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie. Es ist die Hoffnung, die allem Hic et Nunc, die also allem Hier und Jetzt einen Sinn zu geben vermag, die uns Hindernisse überwinden, Berge erklimmen lässt und größtes Leid ertragen. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt zur Hoffnung hinzu, der hochinteressant ist. Wenn wir Hoffnung haben, dann darf und soll diese Hoffnung, sie darf nicht alleine bleiben. Hoffnung darf nicht alleine bleiben. Hoffnung ist und bleibt nur lebendig, wenn wir sie teilen, wenn wir sie weitergeben. Ihr alle habt es schon tausendmal gehört, was im ersten Petrusbrief steht, in Kapitel 3, Vers 15. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Wir sollen, wir müssen also sogar unsere Hoffnung weitergeben. Rede und Antwort stehen. Und was bedeutet das? Es bedeutet sicher nicht nur reden. Oder? Es bedeutet sicher nicht nur reden. Unsere Hoffnung ist nur lebendig, wenn wir sie weitergeben. Indem derjenige, der Hoffnung besitzt, durch die tätige Liebe einem anderen Hoffnung schenkt, der diese Liebe so unverdient erfährt, wie wir sie erfahren haben, vervollständigt er sich in genau diesem Maße, erfüllt seinen Sinn, bestärkt er seine Hoffnung und findet sein Glück. Wenn Sie sich erinnern an einen Moment, in dem die Hoffnung Sie verlassen hat, und sich fragen, wie ist die Hoffnung zurückgekehrt? Es gibt verschiedene Wege, wie Hoffnung wieder in unser Leben treten kann. Aber einer der bedeutendsten Wege und Zeichen Gottes ist die unverdiente Liebe, die man erfährt, die von irgendwo herkommt. Man kann sich nicht erklären, aber auf einmal ist jemand oder etwas gut zu uns. Etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. In unserer Beratung erleben wir genau das jeden Tag, dass eine Frau uns schreibt, ich hätte nie für möglich gehalten, dass sich irgendwo draußen irgendjemand für meine Probleme interessiert. Dass meine Entscheidung irgendjemandem auf der Welt wichtig ist. Stellen Sie sich diese Einsamkeit, stellen Sie sich diese Verzweiflung vor. Eine Frau, die ungeplant schwanger ist und denkt, um sie herum ist es allen egal, ob dieses Kind lebt oder nicht. Und manchmal sagen uns diese Frauen, ach, die Hilfsangebote, die finanzielle Unterstützung, die ihr mir angeboten habt, die du versprochen habt, die brauche ich eigentlich gar nicht. Allein, dass ihr mir zugehört habt, allein, dass ich verstanden worden bin, dass ich respektiert worden bin, in einer Situation, wo sich alle von mir abgewandt haben, wo der Mensch, den ich liebe, mit dem ich meine Zukunft aufbauen wollte, sich von mir abgewandt hat und gesagt hat, er verlässt mich, wenn ich dieses Kind bekomme. In dieser Situation ist Respekt, aufrichtige Wertschätzung, ist Liebe das Kostbarste, was Sie einer Schwangeren in Not geben können. Und diese Liebe ist, was in ihr Hoffnung aufkeimen lässt. Diese Frau, von der ich Ihnen gerade erzählt habe, diese Emily, die 2 Tage nach der Geburt sitzen gelassen worden ist, sagt das mit eigenen Worten, sagt sie, sie hat den Glauben an die Menschheit verloren, als ihr das passiert ist. Sie hat einfach den Glauben verloren. Sie hat den Glauben an die Menschen verloren. Und was sie dann getröstet hat, ist, dass es so Menschen gibt wie ihr, hat sie gesagt. Und mit ihr sind all diese Tausenden von Menschen gemeint, die Profemin und 1000 Plus ermöglichen. Ja. Verstehen Sie? Wir schenken unsere Hoffnung anderen weiter durch die Liebe. Es ist die Liebe, die Hoffnung von einem zum anderen weitergibt. Wenn die Hoffnung der frohen Botschaft Tatsachen wirkt und unser Leben verändert, stellt sich doch die Frage, wie, in welcher Weise, woran merken andere? Was unterscheidet unser Leben zu vorher oder nachher, ob wir diese Hoffnung haben oder nicht? Was ist anders? Ja? Oder andersrum gefragt, wenn man nichts merkt und nichts und sich nichts ändert an unserem Leben, woran soll man merken? Oder wie manifestiert sich dann diese Hoffnung wirklich? Also, das heißt, die Frage, wie wir Hoffnung weitergeben, ist entscheidend. Und ich glaube, dass wir bei Matthäus die eindrücklichste Antwort auf diese Frage finden. Und zwar da, wo es um das Weltgericht geht. Matthäus Kapitel 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Schaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann habe ich dich hungrig gesehen und dir Essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und dann, wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also an der Stelle, wo es quasi um die Unterscheidung geht, ja, wenn wir vor dem Gericht stehen, ist das der Maßstab? Ist das der Maßstab? Es gibt ja diese großen Heiligen in der Geschichte des Christentums seit 2000 Jahren, bei denen immer wieder begegnet, dass die Tatsache, dass sich Menschen für die Barmherzigkeit dieser Heiligen bedanken und sagen, danke, dass du mir geholfen hast, Mutter Teresa, der heilige Franziskus, bei den ersten Christen gibt es immer wieder diese Zeugnisse der barmherzigen Liebe. Und dann sagen diese Heiligen, nein, nein, danke nicht mir, sondern danke Jesus dafür. Jesus hat dir geholfen. Und mir kam das irgendwie immer so vor, dass das eine unglaubliche Demut ist und eine Bescheidenheit und dass das einfach, dass sie einfach so heilig waren, dass sie eben nicht den Dank annehmen wollten. Und es ist nicht lange her, dass ich verstanden habe, nein, die sagen das nicht aus Bescheidenheit und Demut, sondern die sagen das, weil es wahr ist. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn ihr darüber nachdenkt, ja, wenn ihr darüber nachdenkt, was das heißt, wenn so jemand, wenn eine Mutter Teresa sagt, nein, bedank dich nicht bei mir, bedanke dich bei Jesus. Das bedeutet eigentlich, dass sie verstanden hat, dass alles, was sie tut, nur die Weitergabe von Liebe ist, die sie selbst empfangen hat. Dass wenn es diesen Jesus nicht gegeben hätte, am Anfang dieser Geschichte, dass es die Liebe nicht geben würde. Dass wir nur weitergeben, was wir empfangen haben. Dass wir Erben sind, die weitervererben. Dass wir etwas geben, was seinen Anfang hatte, lange vor uns. Das heißt, dieser Jesus wirkt einfach bis heute. Es ist er, der wirkt. Ohne ihn wären wir nichts, könnten wir nicht, wir wüssten nichts davon. Wir würden uns wahrscheinlich immer noch verhalten wie Julius Caesar, der mal in Lyrien ein Heer geschlagen hat und alle Männer im wehrfähigen Alter beide Hände hat abschlagen lassen. Ich habe diese Geschichte kürzlich gehört und wenn man sich damit anfängt zu befassen, auch mit der Geschichte Karthagos und so weiter, also diese Brutalität, diese Barbarei, in der wir miteinander umgegangen sind vor Jesus Christus, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, vieles von dem, was danach kam, war auch furchtbar. Aber glauben Sie mir, bevor das Wort Gottes Fleisch geworden ist, hatten wir nochmal ganz andere Zustände. Jesus ist derjenige, der die Liebe in die Welt gebracht hat. Und wenn wir einem anderen diese Liebe weitergeben, weil wir Christen sind, dann wirkt Jesus bis heute. Dann ist es er, der wirkt. Und das steht meines Erachtens bei Matthäus 25. Es ist wirklich so, dass uns in denen, die uns begegnen, die Hunger haben, die nackt sind, die frieren, die durstig sind, dass uns in diesen Menschen Jesus begegnet, dem wir wiederum die Liebe geben müssen, die wir selbst empfangen haben. Jesus ist in seinem Volk gegenwärtig und erlebt und wirkt in ihm durch jene, die ihm nachfolgen. Durch uns. Durch uns. Wenn wir einem anderen Menschen helfen, dann tun wir es letztlich wegen Jesus und dem, was er uns aufgetragen hat. Ohne ihn und seine Botschaft würde es uns nicht geben und unsere tätige Nächstenliebe eben auch nicht. Und daher ist es eben so richtig und so wahr, diesen anderen Menschen zu sagen, dass Jesus der ist, der ihnen hilft. Und so ist es diese Manifestation der Hoffnung. Ja, also erstens, Habakuk sagt uns, es gibt keinen Grund, jemals die Hoffnung aufzugeben. Gott wirkt immer. Wir haben den Auftrag, diese Hoffnung weiterzugeben. Und es ist uns auch gesagt, wie Hoffnung weitergegeben wird. Nämlich durch Liebe. Und diese Hoffnung weiterzugeben, ist, glaube ich, eine der bedeutendsten Aufgaben unserer gegenwärtigen Zeit. Bei allen Herausforderungen, die vor uns stehen, müssen wir uns sagen, ja, wenn wir uns lieben, wenn wir zusammentun, wenn wir ehrlich sind, dann werden wir diese Herausforderungen bestehen. Lasst uns nicht Angst haben vor der Zukunft, sondern lasst uns das Beste daraus machen. Sagen wir ja zu unserem Leben, was die Voraussetzung dafür ist, ja zu dem Leben anderer zu sagen. Wissen Sie, das ist, was im Kern in der Beratung passiert. Das ist, was im Kern der Beratung passiert. Sie müssen sich vorstellen, eine ungeplante Schwangerschaft ist im Leben einer 25-jährigen Frau eine Situation, wie wenn das Schicksal die Pausetaste drücken würde. Die Frau, die lebt, was mache ich nächstes Wochenende, wo fahre ich in Urlaub hin, was sind die nächsten Feste, wann ist Weihnachten, habe ich schon meine Geschenke, ja, versucht ihren Job gut zu machen, lebt ihre Partnerschaft und so weiter. Und dann kommt eine ungeplante Schwangerschaft und damit eine Entscheidung von einer so immensen Tragweite wie keine andere bisher. Und die Frau hält inne und betrachtet ihr Leben. Seit Jahren vielleicht hält sie das erste Mal inne, wird still und betrachtet dieses Leben. Und stellt fest, dass die Erwartungen, die sie an ihr Leben hat, hier sind. Und die Wirklichkeit hier ist. Sie merkt, sie hat nicht die tolle Wohnung, von der sie immer geträumt hat. Sie merkt, sie hat nicht den Job, von dem sie immer geträumt hat, in dem sie sich verwirklicht. Sie hat nicht den Traumprinzen, den sie sich ausgemalt hat, als sie 13 war. Sie merkt also, dass ihr Leben nicht den Erwartungen entspricht, die sie eigentlich hatte. Und jetzt die Frage, wie geht man mit dieser gigantischen Lücke um? Und unsere Aufgabe in der Beratung ist es, dieser Frau deutlich zu machen, dass dieses Leben, auch wenn es nicht ihren Erwartungen entspricht, wobei die Frage ja sowieso ist, sind das überhaupt ihre Erwartungen? Oder kommen diese Erwartungen aus Hollywood, aus Instagram? Ja, wo kommen diese Erwartungen eigentlich her? Sind das überhaupt deine Erwartungen? Sind das die Faktoren, die dich wirklich Glück empfinden lassen? Und dann muss man mit dieser Frau einen Weg gehen, der ihr hilft, zu diesem Leben, so wie es ist, Ja zu sagen. Mehr noch, zu verstehen, dass dieses Leben, das sie hat, so wie es ist, so wie es jetzt ist, ein Geschenk ist. Ein kostbares Geschenk, dass es etwas Wunderbares ist und dass es sich jeden Tag lohnt, aufzustehen. Weiterzukämpfen, für Momente, die vielleicht in einer fernen Zukunft liegen, die ich heute gar nicht voraussehen kann, aber dieses Leben ist ein wertvolles Geschenk. Wir müssen der Frau diese Liebe schenken. Das müssen wir ihr entgegenbringen an Respekt, an Wertschätzung. Und wenn sie dann ihr Leben als etwas Kostbares erkennt, dann kann sie auch Ja sagen zu einem Kind, das sie in eben dieses Leben hineingebären muss. Wie soll ein Mensch Ja zu einem anderen sagen können, wenn er zu sich selbst kein Ja hat? Und wie können wir Menschen helfen, dieses Ja zu sich selbst wieder neu zu sprechen und zu erneuern? Es ist die Liebe, verstehen Sie? Es ist die Liebe. Ich habe schon dreimal über Hoffnung gesprochen, aber es gibt ein wunderschönes Lied, das sehr, sehr alt ist. Das ist von 1657 und das höre ich immer, wenn die Hoffnung nachlässt und wenn der Kummer nach irgendeiner Zeitungslektüre zu groß ist, dann gehe ich spazieren und höre dieses Lied und ich möchte Ihnen drei Strophen dieses Liedes vortragen. Keine Angst, ich werde nicht singen. Nur drei Strophen des Liedes, das den Titel hat, Wer nur den lieben Gott lässt walten, von Georg Neumark. In der ersten Strophe heißt es, wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten, in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass ihm der im Schoße sitze, der sich in stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen.